Moving Mindsets, der Leadership-Podcast mit Wolfgang Jennewein über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln.
Hallo zusammen, mein Name ist Wolfgang Jennewein und ich begrüße euch zu Moving Mindsets, meinem Podcast über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln. Ich bin Professor und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit den Themen Führung, Motivation und Change. Meine Mission ist es, Places of Work into Places of Joy and Performance zu entwickeln. Und im Rahmen dieses Podcasts versuche ich euch immer wieder faszinierende Menschen, Modelle und Anekdoten vorzustellen, welche euch hoffentlich neue Denkanstöße liefern werden. Aber euch auch immer wieder mal zum Schmunzeln bringen. Denn ohne Lachen lernt es sich so schlecht. Mein heutiger Gast ist Markus Gisdol. Er ist 53 Jahre alt, hat zwei Kinder. Er kommt aus Geislingen in der Nähe von Stuttgart. Er ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann und hat sein ganzes Leben lang eigentlich als Manager und Vertriebsmitarbeiter im Handelsunternehmen gearbeitet. Er hat später seine eigene Handelsagentur aufgebaut und hat nebenbei immer seiner Leidenschaft gefrönt, nämlich dem Fußball. Er hat selbst viel Fußball gespielt und hat mittlerweile über 27 Jahre Trainererfahrung. Er hat interessanterweise seine Trainerkarriere begonnen, eben neben seinem Job als Trainer in der Kreisligamannschaft und hat sich dann über viele Jahre hochgearbeitet bis in die Bundesliga. Er kennt das Business also von der Pike auf und hat immer wieder mit seinen Mannschaften Meisterschaften gewonnen. Er hat nebenbei, neben seinem Job und seiner Trainerberufung auch die Lizenzen gemacht, die C, die B, die A-Lizenz und dann die Fußballlehrerlizenz, die höchste Lizenz, die man in Deutschland machen kann. Ich erwähne das deshalb, weil ich denke, es ist bemerkenswert, dass da nicht ein Trainer ist, der früher Fußballprofi war und dann nach der Profikarriere sofort in den Trainerberuf gewechselt ist, sondern einer, der sich von der Pike auf erarbeitet hat und alle Lehrgänge durchlaufen hat. Er ist dann vor heute 13 Jahren berufen worden als Profi-Trainer für die Bundesliga. Er hat Stationen bei Schalke 04, bei TSG Hoffenheim, beim Hamburger Sportverein und beim 1. FC Köln, aber auch bei Lokomotive Moskau im Ausland. Er ist bekannt in der Bundesliga als Turnaround-Manager und als Retter. Aber lieber Markus, erstmal herzlich willkommen und wieso bist du eigentlich als Retter in der Bundesliga bekannt?
Ja, erstmal von meiner Seite auch hallo und ich freue mich, dass ich heute bei dir sein kann, Wolfi. Und du startest gleich mit einer guten Frage. Ja, also so richtig kann man sich das ja selber nicht erklären, wie man manchmal in so eine Rolle reinrutscht. Aber es ist nun mal so, dass man, wenn man bestimmte Stationen bewältigt, schwierige Stationen bewältigt, man dann schnell mit nur den Highlights in Verbindung gebracht wird. Aber Highlights waren für mich auch andere Dinge. Ich kann mir nur so erklären, dass man dann hier reinrutscht, oder beziehungsweise nicht erklären, sondern ich kann so sagen, ich war, glaube ich, schon 15 Jahre Trainer, habe hart dafür gearbeitet, dass ich Liga für Liga nach oben kommen konnte, habe in meine Mannschaften immer Meisterschaften geholt, um Aufstiege gespielt, 15 Jahre lang, damit ich da oben ranklopfen kann an die Bundesliga. Und dann kam irgendwann der Anruf von Dietmar Hopp, ob ich die erste Mannschaft der TSG Hoffenheim vor dem Abstieg retten könnte. Das war mein erster Berührungspunkt mit Abstieg. Ja. Davor hatte ich nie irgendwie Kontakt zu einer Abstiegsmannschaft oder sonst wie. Aber natürlich erliegt man sofort dieser Versuchung, weil wie kommt man sonst als No-Name in die Fußball-Bundesliga? Und das war meine Chance, dort Fuß zu fassen. Ah, und dann hat man es geschafft, dann hat man es gemacht und dann haben die anderen Clubs danach auch gedacht, wenn sie Probleme haben, rufen sie mich an. Und so bin ich jetzt tatsächlich dreimal in diese Rolle gewesen und habe glücklicherweise auch dreimal geschafft. Aber das ist nicht eigentlich die Trainererfüllung, sondern man möchte eigentlich viel lieber um Titel, Meisterschaften und erfolgreiche Saisons spielen.
Ja klar. Und du hast es geschafft mit Hoffenheim, mit Hamburg und mit Köln. Aber eigentlich hast du ja vor 15, 16 Jahre immer um Meisterschaften gespielt und das vergisst man schnell. Und möchtest du in Zukunft wieder der Turnaround-Manager sein, der Retter, oder möchtest du ja gerne mal um Meisterschaft und Champions League spielen, wenn du es aussuchen könntest?
Es ist natürlich viel angenehmer, mehr Spiele zu gewinnen, als wie um jeden einzelnen Punkt extrem kämpfen zu müssen. Und wenn es dann auch darum geht, um Existenzängste in einem Verein, wenn es um Abstiegsszenarien geht. Natürlich ist es eine unfassbare Erlösung, wenn man das dann geschafft hat. Aber es ist natürlich viel schöner für einen Trainer, für einen ganzen Verein, wenn man eine erfolgreiche Saison spielen kann, wenn man was entwickeln kann, wenn man eine Mannschaft entwickeln kann und die dann vielleicht von der Mittelfeldposition in eine Spitzenposition bringen kann. Ist viel angenehmer und ein ruhigeres Leben, als wie wenn man tatsächlich um Existenzen spielt.
Ja, lieber Markus, wir wissen jetzt, was du bist. Fußballtrainer, Vater, Ehemann, erfolgreicher Unternehmer, Bundesliga-Trainer. Aber wer bist du eigentlich? Oder wer oder was hat dich zu dem gemacht, was du heute bist? Gibt es irgendein prägendes Erlebnis, irgendeine Kindheitsbegebenheit, die dich geprägt hat und wo du sagst, doch, da gibt es Wurzeln?
Ja, ich denke, das ist so wie fast bei allen Menschen, dass natürlich die Kindheit das sehr prägende Momente sind und sehr prägende Jahre. Bei mir war das so, dass ich ja in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin. Ja, bei mir vor der Haustür gab es Banden, da hat man eine Bande gehabt, die eine andere Bande auch sich durchsetzen müssen oder Fußballmannschaften nachher gegründet, wo man dann der eine Häuserblock gegen den anderen gespielt hat, große und kleine zusammen in einer Mannschaft und man dann auch nicht zurückziehen durfte, wenn man ein bisschen, ja, und ich war meistens einer von den Jüngsten, ja, ich wurde dann von den Größeren ein bisschen beschützt, aber da konntest du halt nicht zurückziehen oder rumheulen, wenn du dann irgendwie vielleicht mal von dem Größeren ein bisschen härter attackiert worden bist.
Das war richtig sozialer Brennpunkt, so wie man es sich vorstellt. Bandenkriege, Fußball als Mittel, um rauszukommen.
Ja. So krass, nicht als Bandenkriege, aber ich sag mal, da war schon klassische Siedlungs, nicht so, es war alles nicht so gewalttätig, wie es heute war. Ja, ja. Da wurden die Dinge schon auch noch auf normale Weise geregelt. Da gab es noch nicht diese, wenn es mal eine Streiterei gab, gab es auch mal eine Schubserei, ja, aber da ging es nicht so zur Sache, wie es heute dann immer gleich vielleicht lebensbedrohlich werden kann oder so. Ja. Klassische Arbeitersiedlung, mein Großvater hat im Bergwerk gearbeitet, wir sind in dieser Siedlung dann aufgewachsen mit meinen Eltern, mein Vater war Heizungsmonteur, meine Mutter hat beim Bäcker gearbeitet, sie haben versucht mir alles zu ermöglichen, meine Eltern, die haben unglaublich viel investiert in uns Kinder, viel Liebe und ich habe ein tolles Elternhaus gehabt, auch wenn wir es nicht leicht hatten. Und ich erinnere mich an so Dinge, wie du dich dann einfach auch als Kleiner, als Junger alleine dann auch durchsetzen musstest auf der Straße. Ja, aber auf der anderen Seite du unglaublich viel Liebe auch von zu Hause bekommen hast und gespürt hast, deine Eltern geben dir alles und machen alles für dich möglich. Wenn ich dran denke, wenn ich mal Fußballschuhe dann neu bekommen habe, dann war das halt das Highlight des Jahres, ja, irgendwie. Und das war nicht selbstverständlich, dass man neue Fußballschuhe hatte. Und solche Dinge, aber da bin ich meinen Eltern einfach unglaublich dankbar, dass sie mich mit so viel Liebe und so viel Gradlinigkeit dann erzogen haben. War also sehr prägend für mich, denke ich, um sich dann später auch gegen Widerstände durchzusetzen, sich durchzuboxen und vielleicht auch, ja, durch das eine oder andere schwierige Moment durchzukommen.
Ja. Wolltest du vielleicht da mit dem Bundesliga-Trainer deinem Papa oder deiner Mama was zurückgeben? War das auch ihr Traum oder ist es allein dein Traum?
Wenn ich was zurückgeben kann, dann ist es jetzt, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr Wohlstand dadurch erarbeiten konnten und ich glaube auch meine Eltern etwas zurückgeben kann in dem Sinn. Aber meine Eltern haben mich nie dazu irgendwas getrieben, sondern die haben mich eher immer gefördert. Und wenn ich zu irgendeinem Spiel musste und man hatte dann mal kein Auto zur Verfügung, dann hat man trotzdem geschaut, wie man da hinkommt und mir eher die Werte vermittelt, wie dass man, wenn man Fußball spielt, dann geht man zum Training, egal wie das Wetter ist. Wenn Schule ist, ist Schule und dann geht man zur Schule. Und einfach diese Grundwerte mehr so zu vermitteln. Und wenn ich meinen Vater heute noch sehe, dann wenn der durch Geislingen durchläuft, durch unseren Heimatort, dann kriegt er den Arm nicht runter, weil er immer alle Leute begrüßen muss, weil ihn alle kennen. Und er halt so eine Art hatte, die immer so geradlinig war und so aufrecht. Und das war für mich immer vorbildlich, da muss ich immer sagen, das hat mich schon in der Richtung sehr geprägt.
Wolltest du schon immer Trainer werden? Hast du schon als Kind Aufstellungen studiert und Taktiken durchgespielt oder hat sich das dann entwickelt?
Nein, ich wollte Fußballspieler werden. Ja, ich wollte am liebsten Fußballprofi geworden. Ich hätte alles dafür gegeben, dass ich Fußballprofi werde. Wenn ich heute noch träume als im Fußball, dann träume ich eigentlich nie als Trainer. Ich träume immer als Spieler. Das ist so. Ich sehe mich heute noch als Spieler, dass ich irgendeine Chance oder eine Situation habe. Deswegen, als Kind habe ich mir immer erträumt, irgendwann mal Fußballprofi werden zu können. Habe es aber leider nicht geschafft, aber ich bin auch dankbar für Oberligaspiele, die ich gemacht habe. Dann waren es halt nur 1.000 oder 2.000 Zuschauer, aber es war auch für mich herausragend und so prägende Ereignisse, die man auch nie wieder in seinem Leben vergisst.
Ja. Dritte Liga war es am Ende. Was war das prägendste Spiel, das du da als Spieler erlebt hast? Was war das, was du heute vielleicht noch träumst? Welches Tor, welche Szene, welche Situation?
Es waren tatsächlich die ersten Spiele, die ich gemacht habe, die ich, als ich aus der Jugend rauskam, als ich also praktisch für den Seniorenbereich dann spielberechtigt war und als ich dann da meine ersten Tore geschossen habe, bei uns im Ort, wie gesagt, SC Geisling hatte eine Tradition, war vielleicht 2000 Zuschauer gegen Pforzheim und ich habe mal ein Kopfballtor geschossen oder da sind mir so ein, zwei Tore direkt im und ich habe sofort das Gefühl auch wieder dann, ne, das vergisst du ja nicht, so, das kennt jeder Spieler auch von sich, dass wenn er so besondere Momente, Tore macht oder eine gute Aktion, die vergisst du ja nie wieder in deinem Leben. Das prägt sich ja so ein. Und es war bei mir dann auch so, dass ich da gerade diese Spiele, als ich als ganz junger Spieler bei den Großen dann schon mitspielen durfte, dass ich da so ganz intensive Momente erleben durfte.
Ja. Eben, also Neurowissenschaft wissen wir, dass man so extreme Momente wie Tor vor Tausenden von Menschen so tief abspeichern, dass wir es immer wieder abrufen können und immer wieder neu erleben können. Das ist faszinierend und gibt uns auch Kraft im Alltag, oder? Möchte vielleicht unser Gespräch ein bisschen strukturieren heute. Ich glaube, da gibt es so viele Facetten, die du als Trainer, aber als Mensch mitbringst. Aber ich würde gern folgende vorschlagen. Das erste wäre der Trainerjob und das Team. Man sagt immer, Fußballtrainer, die haben Hochleistungsteams. Was ist eigentlich Hochleistung für dich und wie führst du eigentlich ein Team? Das zweite wäre der Trainer und das Individuum, das Talent der einzelne Spieler. Wie erkennst du Talente, wie entwickelst du sie? Und das dritte Thema wäre der Trainer und das Umfeld, die Medien, das Management, die Öffentlichkeit, der ganze Druck, der mit dem Job einhergeht. Ist das okay? Machen wir die drei Gliederung.
Das ist viel, probieren wir mal alles unter
Richtung. Ja, wir schauen, wie weit wir kommen. Machen wir mal Teams. Was ist für dich Hochleistung? Und wie motivierst du denn eigentlich so ein Team für Hochleistung? Was sind da deine Prinzipien, die du mitgeben kannst? Weil ich weiß, dass uns viele Hörer aus dem Management zuhören und immer wieder sagen, ja, Hochleistung, High Performance und so, ich habe kein High Performance Team. Was ist eigentlich High Performance für dich und wie kannst du vielleicht da Menschen daran teilhaben lassen, wie du es machst im Fußballbusiness?
Das ist natürlich ein spannendes Thema. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, wenn ich einen Spieler motivieren muss, damit er gut spielt, dann ist er fehl am Platz. Also ein Spieler oder ein Mensch, der eine Aufgabe übernimmt, das heißt im Sport oder sonst wo, und macht das nicht mit seiner eigenen Leidenschaft, ja, dann wirst du immer nur einen kleinen Punkt erreichen und wirst ihn immer mal kurz zu einer Spitze hochtreiben können, indem du seine Triggerpunkte erwischt oder ihn dann vielleicht auch mal durch Drucksituationen wohin schieben kannst. Aber das sind immer nur einzelne Momente, die du dann schaffst. Also wenn die Eigenmotivation nicht stimmt, wirst du immer an gewisse Grenzen kommen als Trainer. Aber ich versuche grundsätzlich in meiner Führung über die persönliche Schiene, das heißt also über die Beziehung zum Spieler, über die Beziehung zu Menschen. Ja? Und deswegen sage ich dann bewusst, meine Spieler sind eigentlich dann für mich nicht die Spieler, sondern das sind die Menschen. Ja? Mhm. Der kommt ja viel zu kurz. Der junge Mensch, der da dahinter steht, der kommt ja in vielen Dingen zu kurz. Und an den versuche ich heranzukommen, ne? Um ihm damit dann einfach auch eine Beziehung entstehen lassen zu können zum Trainer. Ja? Und ich bin dann auch der Mensch ihm gegenüber, der vielleicht ihm ein paar Hilfestellungen geben kann, der ihm helfen kann. Und ich bin aber immer auch derjenige, der beim Spieler zuhört. Ich kann von meinen Spielern auch was lernen. Ja, und wenn das so ein Geben und Nehmen ist und meine Spieler dann merken, oh, der Trainer, der sagt mir was, das hilft mir vielleicht ein Stück weit. Ja, und da ist immer so ein Ansatzpunkt, erstmal auch die Stärke des Teams zu spüren. Ja, wann, wie ist das Gefühl, wenn man tatsächlich als Spieler durch ein Team getragen wird? Kennen viele nicht, da bin ich sicher.
Ja.
Aber genau dieses Gefühl, das dich dann zu dem plus 20% bringt, ja, weil dieses Team im Rücken, dein Freund im Rücken, ja, dein Partner, auf den du dich verlassen kannst, ja, egal was du machst, der ist hinter dir, du weißt es, ganz sicher. Mhm. Ja. Oder ich mache einen Fehler und die anderen 10 sagen, egal, weiter und wir sind da, wir machen es zusammen. Dieses Gefühl, das habe ich immer bei Mannschaften gehabt, mit denen ich Meister geworden bin oder erfolgreiche Dinge geschafft habe, Abstiegskämpfe geschafft habe. Das war immer der Schlüssel.
Und wie hast du es etabliert, dieses Gefühl des Miteinanders, des ich bin für dich da, ich habe deinen Rücken, ich bin dein Sparringspartner in schwierigen Situationen. Wie schafft man das?
Werte definieren. Mhm. Die Spieler müssen auch Werte definieren. Nicht alles der Trainer. Ja? Mhm. Der Trainer sagt, was er gerne hätte, wie man miteinander umgeht, Respekt. Fängt an beim Handgeben, in die Augen schauen, egal diese Kleinigkeiten, diese kleinen Dinge. Mhm. Aber der Spieler muss auch definieren, was gebe ich in die Mannschaft rein,
ja,
damit unterm Strich auch der Mannschaftserfolg herauskommt.
Ja. Ja.
Dann muss der Spieler auch bereit sein, etwas einzusetzen. Es ist keine Einbahnstraße, es ist kein Nehmen, 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 mhm, sondern der Spieler muss auch von sich selber bereit sein, etwas zu geben. Was ist dir wichtig, lieber Spieler, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind? Was möchtest du, was erwartest du von deinem Teamkollege?
Ja.
Und erwartest du das auch von dir?
Und die Werte werden dann gemeinsam definiert in der Mannschaft und dann verabschiedet und gegenseitig dann daran, wird man daran gemessen oder gibst du die vor und die Mannschaft muss die leben?
Es gibt so ein paar Grundregeln, die ich natürlich gerne vorgebe, aber in einer guten Mannschaft sind diese Grundregeln nicht vorzugeben, die funktionieren. Ja, wie respektvoller Umgang miteinander, so diese Überschriften. Aber ansonsten ist es am besten, wenn die Mannschaft für sich selber definiert, was ist unser Team? Was macht unser Team? Was zeichnet es aus? Kannst du auf ein Plakat schreiben, kann jeder seine Dinge mit eintragen und danach kannst du das auch unterschreiben und kannst auch dafür dastehen und sagen, das sind unsere Werte. Wir machen kein Fingerpointing. Wir suchen nicht die Fehler beim anderen,
ja,
sondern ich bin verantwortlich und ich übernehme Verantwortung für Dinge. Da gehört einfach für mich auch dazu, dass die Spieler sich auch öffnen und dazu bereit sind. Aber das ist eine Teamphilosophie, ein Team-Spirit, der dadurch entstehen kann. Aber das ist, wie gesagt, kein Nehmen, sondern das ist auch
ein
ganz viel Geben.
Ein Geben. Ja, wir wissen auch aus der Forschung, oder, dass starke Teams ein Code of Conduct haben, Prinzipien, wie immer, Werte, wie immer man das nennen will, für die sie einstehen. Und viele sagen dann, ja, Werte, das ist, ja, jeder hat ja Werte und das bringt ja nichts. Im Gegenteil, Werte sind ein scharfes Schwert, wenn man danach lebt, wenn man konsequent auch die einfordert, aber auch vorlebt. Und dann ist es leider ein Prozess und kein Event. Das geht über die Dauer und das bindet diese Menschen aneinander und führt dazu, dass sie füreinander kämpfen und einstehen. Dann haben wir schon mal jetzt einen Aspekt dieser Hochleistung verstanden, diese Werteorientierung. Was ist aber für dich Hochleistung? Wenn du das nochmal vielleicht definieren kannst, wann ist denn für dich ein Team, ein High-Performance-Team und wann ist es mittelmäßig?
Tatsächlich, wenn man ein Team hat, das eine gewisse Performance-Möglichkeit hat und diese Mannschaft überperformen kann über einen längeren Zeitraum. Das ist, glaube ich, ein guter Gradmesser für dieses Thema.
Also wenn man jetzt zum Beispiel die aktuelle Bundesliga-Situation nimmt, Bayern München, unterperformt ja eigentlich, dann ist das eigentlich ja kein Hochleistungsteam im Moment, aber Freiburg und Union Berlin wäre nach der Definition im Moment eher Hochleistungsteam.
Für mich wäre eher aktuell Bochum das Hochleistungsteam schlechthin, ja, mhm, weil Bochum eigentlich die Mannschaft ist, die am niedrigsten geratet wird in der ganzen Liga, mhm, und schon unglaublich viel tolle Siege eingefahren hat und Punkte gemacht hat und die sich als Mannschaft verschworen haben. Die performen Woche für Woche über ihrem Leistungsniveau.
Ja, stark, schönes Beispiel. Und was machen wir mit Bayern?
Bayern München ist ja immer ein spezielles Thema. Ja, das ist für mich auch immer schwierig, von außen dann zu beurteilen, ne, an was es liegt oder wo die Probleme definitiv sind. ich glaube, das ist gut, da ist man gut beraten, wenn man das die Experten vor Ort selber regeln lässt.
Also Fakt ist, wir können festhalten, ohne polemisch zu werden, dass die Hochleistung im Moment nicht da ist, werden Sie wahrscheinlich selbst unterschreiben. Und dass man da ein Stück weit wieder hinarbeiten muss, die Hochleistung zu etablieren. Du hast vorher noch was gesagt, Hochleistung ist bei dir Werteorientierung, aber auch Beziehung. Vielleicht ist das auch bei Bayern München etwas, dass man an den Beziehungen arbeiten muss. Scheinbar hat der Sané den Mané geschlagen. Also die Beziehung ganz offensichtlich nicht auf dem Niveau, wie man es für ein Hochleistungsteam erwartet. Aber wie schafft man denn Beziehungen zu seiner Mannschaft aufzubauen und dafür zu sorgen, dass die Beziehung unter den Spielern funktioniert? Hast du da Ideen?
Es ist erstmal so, dass es kein Prozess ist, der an einem Tag stattfindet und der vor allen Dingen nie endet. Mhm. Ja, also es ist wie eine Partnerschaft. Meine Mannschaft an dem Tag, wo ich die übernehme, ist meine Familie. Und dann nehme ich das auch so ernst wie meine Familie. Das heißt, ich versuche tatsächlich herauszufinden und Beziehungen so zu pflegen, damit ich weiß, was ist mit den Jungs los Tag für Tag. Das ist eine große Herausforderung bei 25 oder mehr Spielern, das Woche für Woche schaffen zu können. Aber ich glaube oder ich bin sicher und aus meiner Erfahrung hat es auch immer gezeigt, wenn du tatsächlich interessiert bist an dem Spieler, nicht als Spieler, sondern als Mensch, dann ist es ein erster großer Schritt, um überhaupt eine Beziehung stattfinden lassen zu können. Ja? Der andere merkt schon ganz gut, wenn du mit ihm gesprochen hast und nach 2 Wochen sprichst du wieder mit ihm und du hast den Namen von seiner Tochter nicht mehr parat, von der er dir erzählt hat, dass sie krank ist.
Das passiert, oder?
Das kann dir passieren. Du kannst dir ja nicht immer alles merken. Ja? Deswegen musst du bei sowas ganz vorsichtig sein und musst dir die Dinge auch aufschreiben, musst dir auch ernst nehmen.
Magst du das? Hast du eine Liste?
Wenn es irgendwie geht, schreibe ich mir die wichtigen Dinge, da bin ich auch nicht perfekt, muss ich sagen, aber wenn es irgendwie geht, schreibe ich mir die wichtigen Dinge auch auf, weil es kann kein Mensch der Welt innerhalb kurzer Zeit, haben wir 25 Individuen perfekt betreuen jeden Tag, das schafft niemand, ja, das schaffst du auch schon von der Zeit, vom Zeitaufwand her nicht. Aber den Spieler und den Mensch ernst zu nehmen, das ist das Entscheidende. Ja, und das spürt ja jeder Mensch auf der anderen Seite. Das merken ja Kinder auch. Kinder sind ja dafür ein sehr gutes Beispiel. Die merken, ob der Onkel immer nur kommt und sagt, hallo, wie geht's dir? Und das ist eigentlich gar nicht so meint. Oder er wirklich dann interessiert ist an mir als Mensch. Kinder sind da gute Gradmesser dafür. Und das ist natürlich, die Spieler sind junge Menschen. Ja, und die sind überall die Kings, wo sie hinkommen, das sind die Heroes.
Überall ist ja klar. Jeder 100.000 Follower mindestens, oder?
Alle natürlich in einer Scheinwelt. Mhm. Ja. Und dann geht es ja darum, wer nimmt mich ja wirklich ernst? Wer interessiert sich ja wirklich für mich? Ja. Und das ist die große Herausforderung als Trainer für mich, das immer wieder zu schaffen. Da bin ich auch nicht perfekt. Und das schaffe ich auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, macht jeder seine Fehler. Aber das wäre für mich die Idealkonstellation, dass man das
hinbekommt. Aber dann ist dein Anspruch wirklich, deine Spieler wie Familienmitglieder zu behandeln, also als Familie, als Teil der Familie zu sehen und dadurch echte Nähe zu schaffen, echte Verbindung aufzubauen. Bist du dann auch so weit und gehst du so weit, dass du auch deine Verletzlichkeiten und deine persönlichen Dinge mit den Spielern teilst, dass du einmal über Dinge sprichst, privater Natur, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du vielleicht auch über deine Familienverhältnisse sprichst, über deinen Sohn, positiv wie negativ, oder hältst du das raus aus dem Business?
Sagen wir mal so, das würde ich jetzt nicht in einer Mannschaftssitzung kundtun. Ja. Aber wenn ich mit einem Spieler, mit einem erwachsenen Bursche, der 30 Jahre alt ist, ein gutes Gespräch führe, warum soll ich dem nicht sagen, dass es mir vielleicht auch gerade nicht so gut geht, weil das oder das ist. Ja. Ich erwarte auch reife Spieler. Ich will ja auch mündige Spieler, die müssen ja auch Entscheidungen mit mir treffen. Ich frage auch Spieler nach ihrer Idee fürs nächste Spiel. Ja. Wenn ich irgendwo so ein Rätsel habe, wo ich denke, was wäre jetzt vielleicht besser für die nächste Partie? Dann hole ich mir schon die richtigen Spieler auch zur Seite und frage, was denkst du, was würdest du machen? Wie soll man es machen? Was ist deine Idee?
Ja.
Und habe damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht, weil dadurch natürlich die Spieler auch zu ihrem Spiel machen, weil sie sind automatisch mit eingebunden in der Entscheidung. Sie müssen Verantwortung übernehmen, sie dürfen Verantwortung übernehmen und sind automatisch mit in der Verantwortung bei allem, ja, und tragen deine Idee als Trainer noch intensiver in die Mannschaft rein.
Also Nähe entsteht, habe ich jetzt gelernt, über Menschen wirklich ernst nehmen, wirklich zuhören, wirkliche Verbindungen aufbauen. Zweitens über Nähe im Sinne von, ich teile einmal was Persönliches von mir und versuche nicht nur Business oder inhaltliche Themen zu diskutieren, sondern auch menschliche. Und das Dritte ist, ich involviere sie und frage nach, was ist ihre Meinung, und übernehme auch Entscheidungen, die die Mannschaft oder der einzelne Spieler gerne sehen würde. Und so schaffst du es dann, Beziehungen aufzubauen, die dann die Basis für Hochleistung sind. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist einer der Schlüssel, auf jeden Fall. Ja. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch so ehrlich sein und sagen, wenn du jetzt aber keine Ahnung hast von Fußball und nur Beziehungen lebst, funktioniert es ja auch nicht. Ja. Sondern du musst ja schon auch mit deiner Mannschaft dann eine glaubwürdige Spielidee mit deiner Mannschaft umsetzen, eine gute Spielidee, die du ihnen auch vermitteln kannst, wo du auch wirklich tief drin bist, wo die Spieler, die merken sofort, die merken innerhalb von wenigen Tagen, hat er da vorne was drauf oder nicht. Ja.
Das heißt, du brauchst da eine Linie, du brauchst da inhaltliche Kompetenz, die muss strahlen, und auf der Basis kannst du Beziehungen stärker noch pflegen.
Genau.
Wenn du nur Beziehungen pflegst, ohne Inhalt, ohne Content, ohne Kompetenz, dann wirkt es auch nicht.
Genau, ich würde sagen, das ist die Basis, diese Beziehungspflege, diese Beziehung an sich zu haben. Aber die gleiche Basis würde ich dem Fachkompetenz zuordnen, sodass ich das eigentlich fast gleichsetzen würde. Das eine funktioniert ohne das andere immer nur bedingt.
Schön. Wenn du entscheiden müsstest, was ist wichtiger, Beziehung oder Inhalt?
Für mich als Mensch ist Beziehung wichtiger.
Wie Hochleistung?
Für mich als reiner Fußballexperte würde ich sagen, ist der Fußball, deswegen ist es der Mix. Man kann es nicht trennen. Das eine wird ohne das andere auf Dauer nicht funktionieren.
Was kann man länger kompensieren oder kaschieren? Die Beziehungsebene, die nicht funktioniert, oder die inhaltliche Ebene? Was kann man länger?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ja. Also ich würde sagen, wahrscheinlich hält die Beziehungsebene sogar noch länger. Wenn ich selber von mir denke, jetzt wo ich Spieler war, hatte ich auch nicht immer perfekte Trainer, wo ich dachte, das ist so ein richtiger Experte. Ja. Aber wenn das ein guter Typ war und ich gut mit dem klarkommen bin, hat man dem einfach mehr durchgehen lassen. Dann hat man einfach länger mit dem...
Und hat ihm geholfen, oder? Genau, dass die Strategie doch aufgeht.
Genau, und hat als Trainer, dann, als Spieler dann mehr Verantwortung übernommen. Ja.
Und es gibt ja im Management sehr viel inhaltsorientierte Führung, oder? Bei Bosch beispielsweise war das viele Jahre, Jahrzehnte ein Prinzip, die Führungskraft muss inhaltlich top sein und über alle Inhalte Bescheid wissen, bis in die letzte Schraube hinein. Nur dann kann sie auch Menschen führen. Und ich glaube, in einer Zeit, wo so viele Komplexität im System ist, so viele inhaltliche Veränderungen auch sind, da ist man gut beraten, wenn man auf der Beziehungsebene aufbaut und dann inhaltlich natürlich sich immer mit seiner Mannschaft und mit seinem Team weiterentwickelt. Aber da gibt es unterschiedliche Philosophien. Darum finde ich spannend, dass du als Fußballtrainer auch sagst, die Beziehungsebene trägt. Die Beziehungsebene ist das, was bleibt. Klar muss man inhaltlich auch liefern und nachlegen, aber ich glaube auch, dass die Beziehung die Basis ist. Andere Frage zum Thema Teams. Man hört in der Presse immer wieder, wenn ein Trainer entlassen wird, ja, er hat die Kabine verloren. Das ist interessant, oder die Kabine verlieren, wie geht das eigentlich, wo kann man denn die Kabine verlieren? Also ist semantisch spannend, aber spürst du das, wenn dich die Kabine verliert oder du die Kabine verlierst, wenn die Spieler nicht mehr so hinter dir stehen, wenn du, was sind da die Signale und wie kann man das verhindern, dass man die Kabine verliert?
Hört sich irgendwie tatsächlich lustig an, wenn man das so sagt, Kabine verlieren. Eigentlich müsste man dann erst sagen, erstmal die Kabine finden.
Ja.
Genau. Also, die Kabine finden ist erstmal der erste Schritt.
Das ist wichtiger.
Auch mal, dass man sie dann später nicht irgendwie verliert. Ja, ich glaube, das ist auch ein größeres Thema, weil natürlich spürst du als Spieler, als Trainer, wenn Spieler unzufrieden sind und diese Unzufriedenheit auch so ein Stück weit nach außen tragen, ja, und auch in die Kabine reintragen, dann hast du schon ein paar Sachen erstmal versäumt, glaube ich, ja, dass das erstmal so anfängt zu brodeln, weil ich habe für mich als Trainer immer als oberste Prämisse, wenn du spürst, es fängt an zu brodeln, musst du direkt dazwischen gehen, nicht warte bis morgen, nicht den beauftragen, der soll das regeln, sondern direkt reingehen, direkt das Feuer direkt löschen. Aber natürlich spielt es schon auch eine Rolle heutzutage in den unteren Spielklassen weniger, aber in den oberen Spielklassen, wenn es um Fußball-Bundesliga geht, spielt natürlich die das Management im Verein eine Rolle, spielt die Beziehungen im Trainerteam eine Rolle, mhm, und spielt natürlich auch die Medienlandschaft entsprechend eine Rolle. Also jeder Spieler spürt sofort, wenn im Trainerteam etwas nicht stimmt, wenn sich da zwei nicht verstehen. Mhm. Die Mannschaft spürt sofort, wenn der Rückhalt im Verein für den Trainer schwindet. Die Mannschaft spürt sofort, wenn die ein oder andere Interna auf einmal in der Zeitung steht. Ich habe da ein gutes Beispiel.
Ja.
Ich kenne einen Trainer, der schon viele Jahre Trainer ist, auch im obersten Leistungsniveau, also in ersten oder zweiter Bundesliga. Wenn es Probleme gibt oder Probleme gab in diesem Club. Und
wenn die Leistung nicht gestimmt hat. Oder?
Die haben auch schon gegen den Abstieg gespielt. Ja, ja, also ja. Das heißt, Probleme hinsichtlich Beziehungen, die dann auch vielleicht ein bisschen rütteln, Ergebnisse, die nicht da sind. Dann ist der Manager immer in die Kabine gegangen und hat gesagt, Freunde, nur dass ihr wisst, der Trainer, der hier steht, der bleibt. Jeder von euch, jeden Einzelnen von euch schmeiße ich vor ihm raus.
Wirklich?
Ja. Und das ist natürlich eine Sache, wo du auch wieder Ruhe in die Kabine reinbekommst. Wenn die Spieler merken, da gibt es gar keinen Ansatzpunkt in irgendeiner
Richtung. Bei 50% der Spieler sind ja immer unzufrieden, per Definition, weil sie auf der Bank sitzen oder sogar auf der Tribüne, oder?
Es sind wahrscheinlich sogar mehr Spieler, weil du bist ja als Trainer durch unsere Regeln im Fußball, bist du ja als Trainer meistens erstmal einer, der von 25 Spielern 11 nominieren kannst, als 14 Enttäuschte. Vielleicht noch zwei, die nicht mit der Spielposition zufrieden sind und nach dem Spiel nochmal drei, die ausgewechselt wurden. Also
du kannst ja kein
Interchanging machen, wie beim Handball oder bei anderen Sportarten, wo du einfach mehr durchwechseln kannst. Wobei es da mit Sicherheit auch gibt, unzufriedene Spieler. Aber im Fußball ist es vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter durch die Regeln an sich, die es dort gibt. Und das immer wieder zu managen, das ist eigentlich
die große. Und da kann man die Kabine jederzeit verlieren, bei so vielen unzufriedenen Spielern. Die hoffen dann auf den nächsten Trainer, dass sie ihren Stammplatz bekommen, dass sie bessere Chancen haben. Das ist ja wirklich eine große Kunst. Und wenn man dann, wie du sagst, ein Management hat, das ständig unruhig ist und ständig auch Signale sendet, der Trainer ist zur Diskussion oder was auch immer, dann wird es schwierig und dann verliert man eben die Kabine. Also du sagst, es braucht eben ein Management, das zum Trainer steht und das eine gewisse Nachhaltigkeit und Langfristigkeit garantiert.
Aber ich würde sagen, das ist ja auch der Beruf des Trainers. Der Beruf des Trainers ist ja nichts, was du heute trainierst und morgen soll das funktionieren und dann übermorgen ist es uninteressant, sondern der Trainerberuf ist ja auch ein Beruf, der von Zeit geprägt ist. Du sollst ja als Trainer nicht Spieler abrufen, sondern Spieler entwickeln.
Ja.
Mannschaften nicht abrufen, was sie jetzt können, sondern auch die Mannschaft entwickeln. Und das braucht Zeit. Ja, und das ist der Trainerberuf an sich, ist ein Beruf, der mit Zeit in Verbindung steht. Damit du die Zeit hast, etwas zu entwickeln, brauchst du den Rückhalt und das unbedingte Miteinander in jedem Verein und in jedem Verein.
Und auch im Umfeld.
Ja.
Vielen Dank. Wir haben hier so eine klassische Pep-Talk-Challenge. Ich weiß nicht, ob du das kennst hier im Podcast. Wir fragen immer unsere Gäste nach einer inspirierenden Ansprache. In deinem Fall würde ich jetzt sagen, okay, du stehst vor einem entscheidenden Match. Es geht um die Meisterschaft oder um den Nichtabstieg. Letztes Spiel in der Saison. Wie motivierst du, Markus, deine Mannschaft?
Die Pep-Talk-Challenge.
Das hatte ich ja zum Glück schon ein paar Mal, die Situation Meisterschaften oder auch um Abstieg. Da geht es in erster Linie darum, nicht zu überpacen. Das habe ich gelernt. Aha. Dass ich nicht jetzt extra was brauche. Ich brauche nichts extra. Die Spieler sind eh schon unter Druck. Die sind voller Spannung. Jeder möchte sein Bestes geben. Jetzt geht es darum, der Mannschaft auch Vertrauen zu geben, Ruhe, Sicherheit zu geben. Jungs, wir haben es großartig gemacht bis hierher schon. Alles, was jetzt passiert, wäre super, wenn wir es schaffen. Und wir geben alles dafür, dass wir es schaffen. Aber ich bin auch so mächtig stolz auf euch, was ihr jetzt schon gemacht habt. Sicherheit, Vertrauen, Stärken, die Mannschaft noch einmal dazu aufrufen, füreinander, miteinander, was sie stark gemacht hat, diese Dinge zu machen. Und dann braucht es nichts Besonderes für solche Momente.
Nichts?
Nein.
Sehr gut, sehr interessant. Es gibt ja mittlerweile immer mehr Dokumentationen über Bundesliga-Profis, aber auch über Premier League ist das ja sehr bekannt. Und da gab es ja diese Szene, ich weiß nicht, wo der Trainer von Arsenal, den aktuellen Meister, wie heißt der? Hilf mir mal. Der Trainer von Arsenal im Moment.
Arteta,
genau. Der Arteta, da gibt es eine Szene, wo er die Mannschaft bittet, sich an der Hand zu halten, und dann kommt er mit der Glühbirne rein, und dann wird die Glühbirne auf sein Zeichen angeschaltet, und dann sagt er, okay, also das Licht leuchtet nur, wenn die Verbindung da ist, und das ist die Metapher für die Mannschaft, die soll sich an der Hand halten, und nur wenn sie sich hält, dann leuchtet das Licht. Also jetzt für einen Außenstehenden, ehrlich gesagt, für mich hat sie sich ein bisschen peinlich angeschaut, ja, weil man da, also das ist ja so trivial und banal, also konnte so der Bundesliga oder Premier League Profi sich wirklich an sowas inspirieren, wenn da einer mit so einer Lampe reinkommt und sagt, ihr seid das Licht, nur wenn er euch verbindet. Oder weißt du, was ich meine? Was hältst du von solchen Metaphern? Hilft es?
Also erstmal ist es jetzt so, dass diese Doku ja viele Momente zeigt aus verschiedenen Spielen.
Ja.
Und als Trainer ist es ja schon wichtig, dass du für jede Partie so eine eigene Geschichte trotzdem schreibst, ja. Ohne das jetzt zu bewerten, ob das jetzt eine gute Idee war oder eine schlechte. Erstmal hat der Trainer da eine super Idee gehabt, oder eine Idee gehabt, um dieses Spiel wieder besonders zu machen. Ja? Mhm. Weil wenn du jede Woche für Woche spielst, darfst du nicht einfach nur abspulen, sondern am besten eigentlich für jedes Spiel eine Geschichte schreiben. Aber das war ja deine vorherige Frage zu einem besonderen Spiel, solche Dinge zu machen. Da habe ich gesagt, da würde ich keine besondere Geschichte machen. Aber eigentlich in einem gewöhnlichen, vermeintlich gewöhnlichen oder vielleicht einfachen Spiel,
da
bist du als Trainer mehr gefragt, dort eine Geschichte zu transportieren, dort eine Geschichte draus zu machen, was ist in diesem Stadion schon gewesen, was ist heute mit vielleicht dem Zeugwart seiner Frau gewesen, dass die vielleicht im Krankenhaus ist und mit Fieber, egal was, also da geht es ja darum, eine Geschichte dann nicht zu konstruieren, sondern eine echte Geschichte auch zu erzählen und zu machen. Wir haben das zum Beispiel in Köln mal gemacht, als wir Faschingssamstag, 1. FC Köln gewinnt normal nie ein Spiel.
Ja, nie.
So, also Karneval, nicht Fasching, sagt man in Köln, sondern Karneval-Samstag gewinnt Köln nochmal ein Spiel. Wir haben damals einen super Lauf gehabt, haben viele Spiele gewonnen, von 10 Spielen 8 gewonnen, unter anderem bei Hertha BSC gespielt damals. Und jeder war schon klar, wir fahren dahin, Karneval-Samstag, die gewinnen auf keinen Fall. Ja. Und dann haben wir einfach transportiert, was jetzt in Köln heute los ist, wenn wir dort spielen, ja, wie es in den Kneipen aussieht, wie die Leute mitfiebern, wie die hinter uns stehen, wie die warten, dass wir mit dem Sieg nach Hause kommen und so. Einfach dieses Gefühl aus der Stadt haben wir versucht, in die Kabine zu transportieren. Sonst damals natürlich grandios gelungen, die Mannschaft hat 5-0 gewonnen, ja, und die wurde dann natürlich durch die Rosenmontag und so weiter dann getragen. Aber das nur als Beispiel, du kannst schon aus einem Spiel ein besonderes Spiel machen.
Ja.
Das schaffst du nicht Woche für Woche, weil das läuft sich ja auch tot, da musst du ja auch vorsichtig sein, aber hin und wieder ist sowas schon gefragt.
Toll, toll. Ja. Was war die kreativste oder die verrückteste Kabinenansprache, die dir gelungen ist, wo du sagst, wow, das war im Nachhinein wirklich kreativ mit einem Videomoment oder mit irgendeiner Metapher gearbeitet? Gibt es irgendwas?
Boah, wir haben ehrlich viel gemacht. Also das ist, was sicherlich emotional war, war, dass wir mal die in schwierigen Momenten das Zutrauen, die Frauen, bei manchen die Mütter, bei manchen die Kinder mit einer kleinen Videobotschaft den Spielern übermittelt haben vor einem Spiel, um einfach auch die Leidenschaft, das Herz noch einmal zu wecken und von jedem da so ein bisschen was
Persönliches
in ein Spiel mit reingenommen. Und das war emotional, da sind auch Tränen geflossen, also muss ich sagen, das war
bei den Spielern?
Ja, klar. Ja, mhm. Das ist schon ergreifend, wenn zum Beispiel ein Spieler aus Brasilien, der von seiner Mutter, zu der er gerne wieder nach Hause mal möchte und die vielleicht schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hat, auf einmal vor dem Spiel so eine Videobotschaft bekommt.
Wow. Das und ihm sagt, wie stolz sie auf ihn
genau,
ist.
Genau, wie stolz sie auf ihn
wie
ist.
Wie sehr sie alle mitfiebern jetzt bei dem Spiel.
Und egal, wie es auch wie er heute spielt, dass sie ihn liebt oder was auch immer. Und so diese Dinge, dann triffst du nochmal andere. Aber das ist auch was, das kannst du nicht jede Woche machen.
Na klar.
Ja, das sind so einmalige Momente, die kann man aber durchaus mal vielleicht mit viel Arbeit dann gut umsetzen.
Aber ich lerne daraus, oder, dass Inspiration in der Kabine wichtig ist, dass man natürlich diese Hochleistung auch ein Stück weit aktivieren kann über eine gute Ansprache. Dass das nicht leicht ist, aber dass es am besten gelingt, wenn wir authentische, echte Momente aufbereiten, die das Team in der Woche erlebt hat. Ist es der Karneval? Ist es irgendwie die Familie? Ist es irgendetwas, was mit dem Zeugwart passiert ist? Oder wir machen es für jemanden, der einen schweren Schicksalsschlag hatte im Umfeld. Aber das aufzubereiten und als Inspirationsquelle zu nutzen, ist die Aufgabe von der Führungskraft. Und ich glaube, das ist auch ein Message für die Zuhörer draußen. Ich kenne eben viele Führungskräfte, die selten oder nie Inspirational Speech halten für ihre Mitarbeitenden. Ihr müsst es oft 2-3 Mal die Woche machen. Ja? Nur weil es schwierig ist, ist es, glaube ich, kein Argument, es nicht zu machen. Und vielleicht hilft es, was du hier erzählt hast, den ein oder anderen Manager das umzusetzen. Wir kommen jetzt zum nächsten Programmpunkt. Das ist das Individuum, die Talentförderung. Und meine Frage wäre, wie entdeckst du überhaupt Talent? Auf was achtest du, wenn du so Spieler scoutest oder siehst in der zweiten Mannschaft, in der Jugendmannschaft? Wie erkennt man denn Talent?
Zum einen ist es ja so, dass es in den Profiklubs U23, U19 Spieler gibt, also Mannschaften gibt, verschiedene Altersbereiche. Für Spieler, die momentan noch nicht die Qualität anscheinend oder vielleicht auch sicher für den Profibereich haben. Das heißt, dort gibt es verantwortliche Trainer erstmal. Das heißt, wir brauchen eine gute Kommunikation erstmal zu den Trainern, die jeden Tag mit diesen Spielern arbeiten. Dann schaut man sich selber diese Spieler an, sowohl im Training als auch im Spiel. Lässt sich auch mal mitspielen. Natürlich ist heute die Komponente Athletik ein Riesenthema. Ja. Aber Athletik ist nicht alles. Ja. Da brauchst du immer noch eine gute Technik. Aber du brauchst vor allen Dingen auch den richtigen Kopf dazu. Und auch das wolltest du, glaube ich, auch so ein bisschen hinaus. Ja. Mhm. Wie unterscheidest du, wie kannst du feststellen, ob jemand geeignet ist, nachher vor 60.000 einen Ball unter Druck zu verarbeiten und sauber ins Tor reinzuschießen? Wenn er vielleicht seinen Kontakt nicht mal mehr hört, weil es so laut ist im Stadion. Mhm. Ja. Weil er vielleicht schon vorher zweimal daneben gelangt hat, einen Fehlpass gespielt hat und vielleicht schon die erste Pfiffe bekommen hat, ist er stabil, schafft er das? Ich kann sagen, man rätselt oft bei vielen Spielern, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Ich sage immer, du siehst es, wenn er auf der Platte ist. Ja. Da auch schon daneben gelegen, habe gedacht, der packt es 100%, der ist nicht gepackt.
Auf der Platte fast, wenn er vor 60.000 Leuten steht.
Wenn er spielt, wenn er dann da ist. Mhm. Und dann nicht zu schnell urteilen.
Nicht zu schnell urteilen.
Manche Spieler sind Entwickler, die brauchen ein bisschen Zeit. Für manche Spieler ist das Trikot eines Traditionsclubs zu schwer und der muss in einen vermeintlichen kleineren Club gehen, kann sich dann entwickeln und ist nach 3-4 Jahren reif für die große Bühne. Deswegen nicht zu früh in Schubladen reinschieben, die Spieler, aber grundsätzlich mal zu erkennen, schafft das in dem Moment, dann siehst du es, kannst du im Training viel abtesten. Kannst du mental ihm viel Druck geben. Natürlich, wenn ein Torwart von mir Druck kriegt als Trainer und ich sage, ey, jetzt musst du aber den Ball sauber auf die zweite Position spielen, langer Ball, du musst den Stürmer treffen, du musst ihn treffen. Ja? Ja, und der haut im Training schon die Bälle nach meinem Druck jedes Mal nach rechts und links. Dann brauchst du ihn auch nicht aufs Feld stellen. Ja, das ist klar. Aber wenn du da spürst, der könnte dem Stand halten, dann ist es mal ein erster Schritt, dass du sagst, okay, er könnte das packen.
Wenn du dann so ein Talent entdeckt hast und er schafft es auf der Platte, wie du sagst, im ersten Anlauf, wie geht dann die individuelle Ansprache? Was ist dein Prinzip im Umgang mit diesen Talenten? Brauchen die Nähe, brauchen die Distanz, brauchen die klare Ansagen, brauchen die menschliche Wärme? Was brauchen die?
Jeder anders.
Jeder anders.
Ja, weil jeder Mensch ist anders. Mhm. Ja, es gibt Jungs, denen musst du nach wie vor gut zusprechen, damit sie ihr Selbstvertrauen nicht verlieren, obwohl sie schon ein tolles Spiel gemacht haben, musst du sagen, du kannst es doch und weiter. Es gibt denjenigen, der spielt 10 Minuten gut in der Bundesliga und meint, er sei der Superstar, hätte es auch drauf, aber hat schon Flauseln im Kopf und geht schon, ist schon 3 Schritte voraus in seinen Gedanken. Den musst du dann halt anders einfangen, mit ihm in die Spur zu bekommen. Aber das ist ein Prozess, den kann nicht der Trainer alleine begleiten. Ja, das ist ganz wichtig. Der Trainer kann ihn natürlich führen. Dann hast du Co-Trainer, dann hast du Betreuer, Physiotherapeuten, Athletiktrainer, aber er hat auch sein persönliches Umfeld. Mhm. Und das hat ja viel mehr Zeit, mit ihm zu arbeiten tagtäglich, ihn zu bearbeiten auch. Ein gutes Elternhaus hilft immer. Mhm. Mhm. Das ist natürlich klasse, wenn das vorhanden ist. Manchmal hast du aber auch verrückte Eltern, die dem Jungen zu viel Druck machen oder ihn als König an auf die Platte setzen oder als König betrachten. Da hast du natürlich nur bewusst Einflussmöglichkeiten als Trainer. Ja? Du hast ihn dann diese 3, 4 Stunden, 5 Stunden am Tag, in denen du ihn hast, aber ein gutes Umfeld für einen Spieler ist unglaublich wichtig.
Also du hast individuelle Behandlung und Entwicklung von Talenten, hast eben auch ganz unterschiedlich vorzugehen. Der eine braucht Nähe, der andere braucht Distanz, der dritte braucht ein Coaching, der vierte braucht eine inhaltliche, taktische Erklärung. Aber das ist ja individuelle Behandlung, nicht die Gruppe immer gleich zu behandeln, sondern jeden Einzelnen abzuholen, wo er steht. Das ist individuelle Behandlung und so schafft man den Zugang.
Aber ohne Fleiß geht nichts. Mhm. Das ist ganz klar. Ja? Wenn einer nach 5 Bundesligaspielen meint, ja, jetzt habe ich es gepackt, jetzt bin ich da, wo ich und aufhört, fleißig zu sein, richtig hart zu arbeiten. Die besten Spieler waren bei mir immer die fleißigsten.
Immer.
Nehmen wir mal Roberto Firmino.
Ja.
Ich habe dem keinen im Training sagen müssen in Hoffenheim, Roberto, spiel den Ball mal vernünftig, renn mal mehr, gib mal mehr Gas, mach mal das. Das war immer ein super fleißiger Spieler. In jeder einzelnen Trainingseinheit hast du nie was von ihm gebraucht. Nie. Und das war der Antrieb, den er hatte, um dann nachher Weltspitze zu werden.
Spielt heute bei Liverpool. Die
Nationalmannschaft, Liverpool. Ja.
Wahnsinn. Ja, und, den hast du entwickelt.
Ich war einer seiner Trainer in Hoffenheim. Ja. Als ich dorthin kam, hat er nicht so viel gespielt. Danach hat er gespielt und dann haben wir...
Es explodiert. Explodiert im positiven Sinn.
40 Millionen verkauft.
Wow, wow. Markus, das bringt mich zur nächsten Frage. Eben, wie viel ist dir jetzt Titel, Triumphe, Siege wert und wie viel sind dir Entwicklung von Menschen? Was ist das, die Entwicklung von Menschen? Was bedeutet dir mehr oder kann man das irgendwie aufwiegen?
Ich sag mal, früher denkst du... die Vitrine muss voll sein mit Pokalen und mit Auszeichnungen. Das ist aber ohne Leben. Ja, das, was da drin steht in der Vitrine, ist nicht das Leben. Das Leben ist tatsächlich die Beziehung. Und mir als Trainer gibt es unglaublich viel, wenn ich weiß, ich habe junge Spieler zu Bundesligaspielern machen können. Ich habe junge Spieler vielleicht damals von der Bezirksliga zu einer Landesligaspieler gebracht, als Spieler. Habe aber vor allen Dingen ihnen als Menschen ein bisschen was vermitteln können auch. Und ich habe eine Beziehung als Mensch. Und ich treffe heute Spieler, die ich vor 20 Jahren als Trainer habe, und die fallen mir in den Arm und sagen, hey Trainer, da warst du ein verrückter Hund damals. Ja, hast mit uns verrückte Sachen gemacht. Ja. Aber wir waren so erfolgreich und es war die beste Zeit in meiner Karriere. Und man sich dann umarmt und auf dem Stadtfest sich dann wieder sieht nach so vielen Jahren. Das ist das.
Was bleibt, oder?
Das ist die eigentliche Bezahlung für mich als Trainer.
Eben ist, ich erlebe das auch im Management, je älter die Führungskräfte werden, umso weniger wichtig ist der letzte EBIT oder der letzte Return on Investment, sondern die Leute erinnern sich nicht an den Zahlen oder an die Returns, sondern an die Beziehungen, an die Menschen und deren Entwicklung. Und oft ist man aber so fehlgeleitet durch all diese Ergebnisorientierung, dass man diese Beziehungsebene vergisst. Und finde ich toll, dass du das sogar im Fußballbusiness genauso siehst. Am Ende bleiben die Beziehungen und das, was du aus den Menschen gemacht hast. Super. Jetzt weiß ich, dass uns ganz viele ehrgeizige Eltern zuhören, so wie ich einer bin. Und die haben alle ganz tolle, talentierte Kinder. Und die jetzt alle ja Fußballprofi werden müssen, die armen Kinder, oder vielleicht auch können oder auch wollen. Und das ist doch gar nicht so leicht. Ich erlebe das selbst. Du hast auch einen Sohn mit 12 Jahren. Wie gehst du damit um? Wann muss man die fördern? Wie stark muss man die fördern? Was ist zu viel für der Förderung? Was würdest du als Tipps abgeben an die Eltern da draußen?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Mein Sohn ist selber 12 Jahre alt und spielt Fußball. Sieht man natürlich tagtäglich auch verschiedene Dinge. Und oft ist natürlich ein großes Problem sind die Eltern, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Zu über ehrgeizige Eltern, die in ihren Kindern schon junge Profis sehen, die teilweise schon ihr Leben nach dem Trainingsforderung der Kinder ausrichten. Junge, kleine Burschen am Tag 3 Stunden auf der Autobahn verbringen, um zum Training von A nach B zu fahren, ja, und am nächsten Tag wieder keinen Freundeskreis mehr haben und so weiter. Mir graust da davor, wenn ich diese Dinge sehe und wenn man das den Kindern, unseren Kindern zu früh antut.
Ja.
Also ich kann immer wieder sagen, ein guter Trainer in seinem Heimatverein ist gut, ist wichtig. Noch viel wichtiger ist, dass die Jungs selber kicken, dass die rausgehen und kicken jeden Tag. Gegen größere, gegen kleinere, auf kleines Spielfeld, bei schlechtem Platz, bei gutem Platz, egal was auch immer. Lass die Kinder erstmal kicken, ja, dann werden sie gute Spieler. Diese Trainingszeit, diese Wiederholungszahl bei Spielen, die dann machen auf dem Kickplatz, dass der 100-mal schießt in der halben Stunde. Das hat er in keinem Training. Mhm. Ja. Mhm. Und in den Trainingseinheiten fehlt mir manchmal auch, wenn ich das sehe in den jungen Jahrgängen, das Spiel. Es wird zu viel schon zu früh taktisch trainiert. Es wird zu früh die Spieler in Korsette
gepackt.
Lass die Jungs viel 3-gegen-3 spielen. Lass sie 4-gegen-4 spielen. Lass sie 2-gegen-2 spielen. Warum hat man in Frankreich, in Paris, so viele
tolle Talente?
Warum? Die spielen in den Käfigen noch. Die sind da draußen.
Die sind im Cage.
Die sind dort, genau.
Und auf der Straße und nicht irgendwie in der Akademie XY. Durch,
genau. Und keiner sagt dem, du darfst nicht angreifen, weil der das macht. Lass den das selber spüren. Lass ihn den selber entwickeln. Und dann kann man in dem Training, wenn ein Spieler mal ein Problem hat, sage ich mal, wenn er mehr mit seinem linken Fuß machen möchte und das nicht so richtig hinbekommt, weil er ein guter Rechtsfuß ist, da ist ein Trainer gefragt. Dann ist ein Trainer gefragt in ersten Erfahrungen, wie spiele ich Spielpositionen aus? Ja? Wie tue ich mich am besten positionieren, damit ich einen Gegner gut bespielen kann? Solche Dinge, da kann der Trainer dann an Feinheiten arbeiten, nachher mit seinen Jungs. Aber in erster Linie muss das Spiel im Mittelpunkt stehen. Und liebe Eltern, hört auf, eure Kinder von A nach B zu fahren, weil ihr denkt, der 12-Jährige braucht jetzt nochmal 5 Trainingseinheiten extra. Denk an das soziale Umfeld. Denk daran, dass du mit denen, dass der Junge am besten sich entwickelt, wenn er zu Hause mit seinen Kumpels kickt, jeden Tag geht.
Ja, also mehr Straßenfußball, mehr Cage, mehr freies Spiel, weniger Ehrgeiz der Eltern ist langfristig die bessere Strategie. Markus, wir kommen zum letzten Punkt und das ist der Trainer und sein Umfeld. Wir kriegen das ja ständig mit, die Medien, das Management, das Präsidium will ja ständig was vom Trainer. Er kann ja praktisch nicht mehr alleine arbeiten. Jeder Reporter hat noch bessere Ideen, wer aufgestellt werden muss und wer raus muss und wie lange der Trainer noch spielen darf. Wie gehst du mit dem Druck um, mit diesen zunehmenden Tendenzen, Bad News, Good News, No News? Teilweise werden auch Geschichten einfach erfunden, um den Trainer unter Druck zu setzen. Wie gehst du damit um und wie hältst du dabei deine mentale Fitness am Leben?
Jeder muss für sich gewisse Ventile finden, ja, gewisse Möglichkeiten auch abzuschalten, Kraft zu tanken. Ja, man muss sich Freiräume nehmen, das habe ich als junger Trainer nicht gemacht, zum Beispiel, wo ich in Hoffenheim Trainer war. Wenn ich nach diesen 3 Jahren war ich K.O. Mhm. Ja, ich habe mir keine Pausen gegönnt, ich bin zu jedem Sponsorentreffen, ich bin zu jedem Gespräch, wo es darum ging, Probleme, sage ich mal, mit dem Pressesprecher, Probleme mit dem Manager, Probleme mit den Marketingleuten, egal, ich war überall dabei. Überall einbinden lassen. Ja, die wollten immer mich dabei haben. Du Trainer, es ist wichtig, dass du dabei bist, geh mit. Und ich habe Energie gelassen.
Ohne Ende.
Neben der Mannschaft ohne Ende. Und habe dadurch irgendwann mal nicht mehr die Energie verspürt, die Mannschaft, und das ist das Wichtigste, das Arbeiten mit der Mannschaft, das Arbeiten um den Trainingsplatz ist die Basis für alles. Und daraus habe ich dann auch gelernt für mich. Ich nehme mir jetzt einfach feste Zeiten, wo ich auch sage, nein, das ist meine Zeit, da bin ich nicht erreichbar. Da nehme ich mir einen halben Tag, da gehe ich in den Wald, da hole ich mir meine Energie zurück, da laufe ich durch den Wald. Egal wer, jeder hat sein eigenes Ventil.
Ja.
Jeder muss rausfinden für sich, wo er seine Energien holt. Aber wichtig ist, es wird keiner schaffen, ständig im roten Bereich zu rennen. Das muss man sich bewusst sein, ja. Diese Leistung, Hochleistung als Trainer hat auch sehr viel mit Regeneration zu tun. Weil der Akku muss immer wieder auch kurz Zeit haben, sich wieder aufzuladen. Ja? Sonst schaffst du es
nicht. Und wie hast du damals die Zeitungen gelesen, wenn es dann um Abstieg immer wieder ging und dann haben sie dich ja schon sozusagen totgeschrieben, in Anführungszeichen. Da liest man auch nicht angenehme Dinge über sich selbst. Deine Kinder lesen das auch in der Zeitung, die werden in der Schule drauf angesprochen. Wie gehst du mit dem um? Hast du das gelesen? Lässt du das an dich ran? Konntest du dann schlecht schlafen?
Also erstmal muss man wissen, in was für ein Umfeld man sich begibt, wenn man Fußballtrainer ist oder Profisportler. Ja, das geht ja den Spielern genauso, den Trainer vielleicht manchmal noch ein bisschen extremer als wie den Spielern. Aber damit musst du dich arrangieren. Ja. Du musst auch wissen, das ist ein Stück weit Showgeschäft. Ja, das ist relativieren. Ja. Ich versuche nur die wichtigen Dinge an mich heranzulassen, auch wirklich selektiert zu lesen. Ich lasse Leute oftmals für mich vorlesen, die dann mir sagen, wenn da wirklich was Wichtiges dabei ist, dann zeig's mir oder sag's mir. Weil du dich immer natürlich auch beeinflussen lässt. Ansonsten, wenn du alles liest, ja. Ich habe mal einen älteren Trainer gehabt, der dann zu mir gesagt hat, als ich schon Profitrainer war, mit dem habe ich mich mal getroffen, hat er mir einen guten Hinweis gegeben, hat er gesagt, denk immer dran, wenn du dich über irgendwas aufregst, was in der Zeitung steht, mit der Zeitung von heute wird morgen der Fisch eingepackt. Ja. Und es relativiert dann manchmal solche Sachen. Das sollte man nicht vergessen, auch wenn man es oft ernst nehmen muss, ja, und auch wissen muss, wo die Strömungen dann manchmal herkommen und das auch zu akzeptieren. Aber am besten ist natürlich, man hat auch mit den Medien einen guten Umgang. Ja. Das ist auch was ich gelernt habe, dass es wichtig ist. Die Medien sind wichtig für unser Business. Und es ist auch wichtig, dass man mit denen einen vernünftigen Umgang pflegt. Ja? Ja, wenn du mit denen gut umgehst, gehen die mit dir normalerweise auch gut um.
Ja, weil das ist ja die Basis für diese enormen Gehälter, für dieses enorme Kommerzialisierungspotenzial, weil es eben so öffentlichkeitsrelevant ist und da muss man eben mit Journalisten auch leben. Das ist nicht immer angenehm, aber es bringt auch viel Nutzen und wenn man das einordnen kann und wenn man sagt, man ist Teil des Showgeschäfts, dann kann man das auch gut verarbeiten. Wenn man das alles persönlich nimmt, wird es schwierig. Letzte Frage, lieber Markus. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Wie geht's bei dir weiter? Du bist im Moment sozusagen im Sabbatical. Deine letzte Station war Lokomotive Moskau. Da hast du aus dir heraus gesagt, ich breche das ab, aus bekannten Gründen. Was ist bei dir die nächste Station? Was sind deine Träume? Hast du nur die Träume von dem 12-Jährigen?
Ich hoffe, ich verliere sie nie in meinem Leben. Ja, ich habe ja dir vorher mal gesagt, ich träume noch als Spieler. Ja, also, aber Spieler werde ich nicht mehr. Aber ich träume natürlich viel vom Fußball. Und Fußball ist mein Leben, Fußball ist meine Leidenschaft. Ja, und ich möchte sicher wieder als Trainer arbeiten. Man schaut sich Dinge genauer an, sage ich mal so, wenn man mal ein paar Jahre in dem Geschäft war. Man ist aber nie gefeit, auch mal wieder eine verrückte Entscheidung zu treffen und in irgendwas reinzuspringen, wo du sagst, wenn's, das hättest du vielleicht, oder ein Jahr später sagst, das hättest du vielleicht nicht machen sollen. Deswegen, es ist einfach die Freude, der Reiz, den man verspürt als Trainer, wenn man ja dann immer denkt, auch, ja, das kriegen wir hin, das schaffen wir, das kriegen wir in die und die Richtung hin. Deswegen, ich weiß es noch nicht, wo meine nächste Station ist. Und ich will auch gar nicht sagen, das ist erste Liga, zweite Liga, das ist Ausland. Ich bin
offen.
Offen, genau. Ich will einfach, dass mir von den dann handelnden Personen ein Stück weit abhängig machen und von der Vision, die man vielleicht mit dem Club haben würde. Wenn ich es mir raussuchen dürfte, würde ich gerne mal wieder eine Mannschaft übernehmen, die nicht in den extremsten Schwierigkeiten steckt, sondern die, mit der man und mit dem Verein und mit dem Management vernünftig etwas entwickeln kann.
Langfristig was aufbauen kann. Ja, lieber Markus, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt, bin sicher unsere Zuhörer auch. Mir ist vor allem aufgefallen, wie sehr du dieses Business auch von der Pike an gelernt hast, wie du eben als Manager, als Führungskraft aus dem Business heraus diese Leidenschaft nachgegangen bist und da das Thema wirklich durchdrungen hast. Man spürt auch in deinen Antworten, dass du nicht die offensichtliche Antwort gibst, sondern dass die wirklich auch immer reflektiert ist und dass du den Dingen auf den Grund gehst. Man spürt auch, dass die Beziehung, die Nähe zu deinem Team das Entscheidende ist für Hochleistung und dass du auch die Mechanismen des Business ganz gut verstehst. Ich glaube, dass jede Mannschaft nur profitieren kann, wenn sie dich als Trainer findet. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und danke dir von Herzen für das Gespräch.
Danke, Wolfgang, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Die Takeaways.
Also ich konnte aus dem Gespräch mit Markus Gisdol eine ganze Menge mitnehmen. Ich hoffe, euch ging es ähnlich. Die zentralen Aspekte aus meiner Sicht sind, Erstens, High Performance braucht intrinsisch motivierte Menschen. Man kann für High Performance nicht die Menschen über lange Sicht von außen motivieren, sondern das Feuer muss von innen brennen. Zweitens, es braucht Werteorientierung. Hochleistungsteams haben ein Code of Conduct, haben ein Wertesystem, auf dem sie sich immer wieder, an dem sie sich immer wieder orientieren und gegenseitig erinnern. Und dieses gegenseitige Erinnern kommt nicht nur vom Trainer, sondern eben auch von den Spielern untereinander. Drittens, und ich glaube, das ist zentral, Hochleistung entsteht nur auf der Grundlage von echten Beziehungen. Leadership is Relationship. Nur wenn du es schaffst, eine echte Nähe, Vertrautheit und Verbindung zu deinen Spielern aufzubauen, entsteht auf lange Sicht auch Hochleistung. Weil nur dann werden sich die Spieler einbringen und committen zu dem gemeinsamen Weg, der oft steinig und holprig ist. Das bedeutet aber, Beziehungsaufbau ist harte Arbeit. Das heißt, man muss den Einzelnen sehen und nicht immer nur die Gruppe. Man muss verstehen, welcher Spieler im Moment zu Hause echte Probleme hat. Sei es ein krankes Kind oder sei es Eltern, die im Moment vielleicht gesundheitliche Schwierigkeiten haben. Alles das weiß der Trainer und es bedeutet auch, dass der Trainer oder die Chefin weiß, wer braucht Nähe im Moment und wer braucht vielleicht Abstand. Wer braucht ein Stück weit Wertschätzung und wer braucht vielleicht einmal einen Tritt oder ein bisschen härtere Hand. Alles das wissen Hochleistungstrainer und das ist jeden Tag harte Beziehungsarbeit. Beziehung ist sogar wichtiger als Substanz. Na klar braucht man Inhalte, na klar braucht man Expertise. Aber in einem schnelllebigen Umfeld, wo sich die Inhalte ständig wandeln und wenden, braucht es vor allem einen Trainer oder einen Chef, der auf der Basis von echter Verbindung Teams aktiviert. Denn wenn er das schafft, werden ihm die Teams helfen, die Inhalte weiterzuentwickeln. Das waren meine Top-Erkenntnisse. Ich hoffe, es hat euch ein wenig geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald, euer Wolfgang.
Das war Moving Mindsets. Euer Gastgeber war Wolfgang Jennewein. Unser Team umfasst Jonas Halder, Theresa Jennewein, Oliver Böhm und Max Gutwill. Produziert und gemixt wurde diese Episode von Caro Seifert.
Das war Moving Mindsets, der Leadership-Podcast mit Wolfgang Jennewein. Überall, wo es Podcasts gibt und auf jennewein.ch.